Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Ärger mit nicht passenden Hemden, beklagte sich Thomas Mann in seinem Tagebuch 1949 einmal. Ebenso rapportierte er seine körperliche Befindlichkeit und Störungen durch penetrantes Haustürklingeln oder Gäste. Die Beschäftigung mit Thomas Mann läuft aus Anlass seines 150. Geburtstages auf Hochtouren. Sein Todestag jährt sich auch. Und wir sprechen heute über einen Ferienaufenthalt von Thomas Mann 1918 am Tegernsee, dem Kerstin Holzer ein Buch gewidmet hat. Sie ist gleich unser Gast. Einen Krimi fürs Urlaubsgepäck haben wir außerdem. Der Oman ist ein blinder Fleck auf unserer literarischen Landkarte und übrigens auch in der arabischen Welt. Dabei hat die Autorin Jocha Al-Harzi, 1978 im Oman geboren, Verfasserin von Kinderbüchern und Romanen, vor einigen Jahren sogar den berühmten und renommierten Booker Prize bekommen. Jetzt erscheint die Übersetzung des preisgekrönten Buches endlich auch auf Deutsch. Herrinnen des Mondes heißt es. Ein vielversprechender Titel. Dina Netz weiß mehr.
Asya Jebar, Maisa Bey, Sarma Yazbek, Miral Al-Tahawi, Jaili Amadou Amal, die Liste arabischer Autorinnen, die in den vergangenen Jahrzehnten Frauenschicksale ins Zentrum ihrer Bücher gestellt haben, ließe sich noch lange fortsetzen. Und zunächst denkt man, mit ihrer Geschichte füge Jocha Al-Harthi sich in diese weiblichen Sichtweisen auf Lebensverhältnisse in der arabischen Welt ein. Zum Teil stimmt das auch, denn Al-Harthis Roman umfasst drei Generationen zwischen 1920 und 1990. Zumindest in der ersten und mittleren Generation sind Mädchen vor allem Verfügungsmasse, die gut verheiratet werden will. Auch Mayas Mutter interessiert sich wenig für die Wünsche ihrer Tochter.
Maya, meine liebe Tochter, frohlockte sie, der Sohn des Händlers Suleiman will dich heiraten. Maya zuckte zusammen. Schwer, viel zu schwer, lastete die Hand der Mutter auf ihrer Schulter. Sie fühlte ihre Kehle trocken werden und sah ihre Nähfäden vor sich, wie sie sich um ihren Hals schnürten, als wollten sie sie erdrosseln. »Ich dachte, du wärst schon erwachsen«, die Mutter lächelte. »Stattdessen bist du ja immer noch so schüchtern wie ein kleines Mädchen.« Damit war das Thema erledigt. Niemand sprach mehr darüber.
Natürlich wird Maya den Sohn des Händlers heiraten und natürlich wird sie unglücklich werden. Doch Jocha Al-Harthi belässt es nicht bei solchen feministischen Anklängen. »Herrinnen des Mondes« erzählt multiperspektivisch davon, wie sich die Veränderungen in Politik und Gesellschaft des Oman über drei Generationen hinweg in die Menschen einschreiben. Die Autorin umkreist mehrere miteinander verwandte oder verschwägerte Familien, die in dem fiktiven Dorf Al-Awafi leben. In den Jahrzehnten zwischen 1920 und 90 veränderte sich der Oman rasant, entsprechend auch das Leben in Al-Awafi. Mayas Mutter wächst noch in einer traditionellen Stammesgesellschaft auf. Mayas Schwiegervater Suleiman hat eine Sklavin zur Geliebten. Maya und ihre Generation leben an der Schwelle zur Moderne, die durchaus schon Einzug hält, wozu der durch die Erdölförderung zunehmende Wohlstand beiträgt. Neben Maya kommt ihrem Ehemann Abdallah, der als einziger Ich-Erzähler auftritt, eine zentrale Rolle in der Geschichte zu. Abdallah verliert sich in den vielen Anforderungen, die die verschiedenen Generationen an ihn stellen.
»Ich will die neue PlayStation«, sagte Salim.
»Wir verheiraten diesen Jungen besser schnell, bevor etwas passiert, das schlimme Folgen haben kann«, sagte Sarifa. »Geh du ruhig nach Maskat«, sagte meine Tante, die Schwester meines Vaters. »Ich bleibe hier und sehe in dem großen Haus nach dem Rechten.«
»Das ist ein bombensicheres Geschäft«, sagte Abu Salih, mein Kompagnon.
Abdallah verkörpert die Generation des Übergangs, die zwischen den autoritären Regeln der Eltern und den modernen Vorstellungen der eigenen Kinder ihren Platz sucht. Kunstvoll montiert Jocha Al-Harthi die kurzen Szenen, in denen sie zentrale Momente von Lebensgeschichten anschaulich einfängt. Es ist mitunter gar nicht so leicht, dem Plot zu folgen, da die Autorin in den 60 Kapiteln munter zwischen Figuren und Zeitebenen hin und her wechselt. Neben dem instruktiven Nachwort und dem Glossar wäre eine Art Stammbaum hilfreich für die Orientierung in dieser komplexen Figurenkonstellation. In kurzen, sachlich gehaltenen Zwischenpassagen erläutert Al-Harthy zudem wichtige politische Ereignisse, die ihre Figuren beeinflussen. Herrinnen des Mondes ist so auch historisch lehrreich, denn die bewegte Geschichte des Oman dürfte bei uns weitgehend unbekannt sein. Die Übersetzerin Claudia Ott weist in ihrem kenntnisreichen Nachwort zudem darauf hin, dass der Roman einige Tabus der arabischen Literatur sehr offen thematisiert. Sklavenhaltung, Hexerei, Behinderungen von Kindern, Suizid greift Jocha Al-Harthy ganz selbstverständlich auf. Ohnehin, Claudia Ott ist gar nicht genug zu loben für ihre minutiöse Übertragung dieses komplexen Textes. Der Roman ist durchzogen von arabischen Gedichtversen und literarischen Anspielungen. Jocha Al-Harthy ist erkennbar eine Kennerin der klassischen arabischen Literatur. Manche Formulierungen mögen deutschen Lesenden etwas umständlich, redundant oder blumig vorkommen, doch ihrem Personal, das ja aus dem vergangenen Jahrhundert stammt, wird die Autorin damit gerecht. Und während die Sprache klassisch ist, ist die Konstruktion des Romans hochmodern. So spiegelt Herrinnen des Mondes auch formal ein Land im Umbruch.
Soweit Dina Netz über Jocha Al-Harthy, Herrinnen des Mondes aus dem Arabischen mit einem Nachwort von Claudia Ott, Dörlemann, 336 Seiten, 24 Euro. Der Krimi ist ein typisch britisches Genre und eine der berühmtesten und erfolgreichsten Repräsentantinnen ist, nein, nicht Agatha Christie, sondern Josephine Tay. Die 1896 in Inverness geborene Autorin war eine äußerst verschwiegene Person, verstand sehr viel von Pferden und hat eine Zeit lang als Sportlehrerin gearbeitet. Ein Unfall beim Geräteturnen inspirierte sie sogar zu einem Kriminalfall. Das Schreiben war zunächst ein Zeitvertreib, als sie ihre alten Eltern in Schottland pflegte. Ein Schilling für Kerzen heißt einer ihrer Klassiker von 1936, der sogar von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Das Buch hat aber einen doppelten und dreifachen Boden, weiß Martin Becker.
An der britischen Küste des Ärmelkanals liegt eine Tote. Möglicherweise ist die junge Frau am frühen Morgen eines strahlend hellen Sommertags beim Schwimmen ertrunken. Aber woher stammt der abgerissene Mantelknopf, der sich in ihrem Haar verfangen hat? Und welche Rolle spielt der sichtlich aufgelöste Mann, der kurz nach dem Auffinden ihres Leichnams am Strand auftaucht und mit der Toten zusammengelebt haben will? Die Grundkonstellation des Kriminalfalls ist genretypisch wenig überraschend. Die Ermittler verdächtigen den Mann, der angesichts seiner überbordenden Emotionen am potenziellen Tatort unmöglich nur der anonyme Mitbewohner der Toten gewesen sein kann.
Es war auffällig, wie schnell er sich von Schmerz und Verzweiflung erholt hatte. Flatterhaft, die Jugend von heute. Keine echten Gefühle, egal wofür. Nur Hysterie. Was sie Liebe nannten, war einfach Leichtfertigkeit. Alles andere galt ihnen als sentimental. Keine Disziplin, kein Stehvermögen. Immer wenn es schwierig wurde, nahmen sie Reißaus. Nicht genug Prügel bekommen, als sie klein waren. Diese modernen Ideen, Kindern ihren Willen zu lassen. Da sah man, wohin das führte. Im einen Augenblick heult er am Strand, im nächsten die Ruhe in Person.
Die tote Frau, so stellt sich heraus, hat den Sommer an der Südküste Englands verbracht, in einem schmucklosen Cottage, und zwar inkognito. Denn Christine Clay, so der Name der Toten, war eine berühmte Schauspielerin. Badeunfall, Selbstmord oder doch ein Verbrechen? Die Presse nimmt Witterung auf.
Fotoreporter kehrten Rennstrecken, Militärparaden, prominenten Hochzeiten, Cricketspielen und dem Mann, der mit einem Ballon zum Mars fliegen wollte, den Rücken und fielen wie Heuschrecken über ein Cottage in Kent her, über die Maisonette-Wohnung in der South Street und das möblierte Herrenhaus in Hampshire.
Immer wieder schlägt die Handlung um wie das Wetter an der Küste, wechseln Tatverdächtige und Theorien, folgen wir dem Mäandern des Ermittlers Paul Grant durch die englische Küstenlandschaft, baut sich ganz klassisch Spannung auf, die sich selbstverständlich in einer unerwartet überraschenden Wendung löst. Und doch ist ein Schilling für Kerzen weit mehr als ein handwerklich ordentlich gemachter Whodunit-Krimi. Mit seinem erzählerischen Tonfall grenzt sich der Roman von der Genre-Unterhaltung ab. die auch dank der präzisen Neuübersetzung von Manfred Allier so detailreichen wie pointierten Szenen erzeugen einen treibenden erzählerischen Rhythmus. Es entsteht ein regelrechter Sog, auch jenseits von dramaturgischen Spannungsbögen.
Die ganze Welt stand Kopf, weil eine Frau ums Leben gekommen war. Ein Mann rief aus Kalifornien ein Mädchen in Greenwich Village an und offerierte ihr eine Filmrolle. In Texas startete ein Pilot zu einem außerplanmäßigen Nachtflug mit einer Ladung Clay-Filme für Sondervorstellungen.
Besonders die originelle Ausgestaltung der Charaktere gehört zu den Stärken der Bücher von Josephine Tay. Eine gewichtige Rolle als Ermittlerin nimmt beispielsweise plötzlich Erica ein, die Tochter des Polizeichefs. Eine anarchische Figur, gerade für ein Buch aus den 30ern des letzten Jahrhunderts. Die junge Frau treibt sich den ganzen Tag mit ihrem Auto in der Gegend herum und versorgt ausgerechnet den Hauptverdächtigen in seinem Versteck mit Nahrung. Sie will sogar, ihrem Gerechtigkeitsempfinden folgend, auf eigene Faust dessen Unschuld beweisen. So wird aus dem Kriminalroman zeitweise ein Roadmovie und Erica findet sich in einer Halbwelt aus Tagelöhnern und Trinkern wieder, denen sie selbstbewusst die Stirn bietet.
Nach der Gestalt eines Landstreichers, der möglicherweise ein Manteldieb ist, kann man sich nicht erkundigen. Aber wenn man auf der Suche nach jemandem ist, der Porzellan repariert, ist das völlig legitim und weckt bei dem Befragten weder Erstaunen noch Verdacht.
Fast alle Figuren wachsen einem irgendwann ans Herz, selbst die groben Unsympathen. Es gelingt der Autorin, ihre Charaktere im einen Augenblick in elegischen und melancholischen Betrachtungen schwelgen zu lassen, um sie nur einen Moment später wieder hanebüchenen und grotesken Situationen auszusetzen. Ständig präsent dabei der leise Humor.
Die Leute, die in diesem Land die Gesetze machen, gehören erschossen, knurrte Williams mit einem Mal gallig. Grant sah ihn verdutzt an. Wegen der Todesstrafe, meinen Sie? Nein, wegen der Sperrstunde.
Man muss keine Krimis mögen, um diesen Roman zu lieben. Ungeheuer welthaltig, erstaunlich zeitgemäß und von einem literarischen Eigensinn, der Josephine Tay schon zu Lebzeiten berühmt gemacht hat. Eine absolute Wiederentdeckung und hoffentlich nicht die letzte Neuauflage der Fälle des Ermittlers Paul Grant, der immer wieder durch die doppelbödigen Kriminalgeschichten der Autorin streift.
Martin Becker über Josephine Tay, Ein Schilling für Kerzen aus dem Englischen von Manfred Allier, Octopus bei Kampa, 320 Seiten, 22 Euro. Der große Haushalt der Familie Mann begibt sich im Sommer 1918 vollständig an den Tegernsee mit Kind, Kegel, Hund und Bediensteten. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Idyll, Badespaß, Fahrten mit dem Ruderboot und Wanderungen. Wie diese Sommerfrische tatsächlich war, ist Gegenstand des neuen Buches von Kerstin Holzer. Thomas Mann macht Ferien, heißt es. Ich habe Kerstin Holzer vor der Sendung am Telefon erreicht. Guten Tag.
Hallo, Frau Albart.
Wie verliefen denn die ersten Wochen in dem angemieteten Landhaus am See?
Ja, wir wissen ja doch einiges über diese Sommerfrische 1918 am Tegernsee in der Villa Defregger. Aus Briefen, die Thomas Mann geschrieben hat, auch aus den Erinnerungen der Kinder, Golo und Klaus und Erika und auch aus den Tagebuchaufzeichnungen von Hedwig Pringsheim, der Schwiegermutter. Deswegen wissen wir, dass das ein bisschen ein gemischtes Vergnügen war. Auf der einen Seite gab es diese wunderbare Villa mit eigenem Badestrand, mit Bootshaus und Steg. Es gab das herrliche Bergpanorama und die Natur ringsherum. Aber Thomas Mann quälten eben große Sorgen. Zum einen wusste er, dass er mit dem Buch, das er vollendet hatte, in Betrachtung eines unpolitischen, historisch auf dem falschen Dampfer saß, weil ja doch recht klar war, dass die Deutschen den Ersten Weltkrieg verlieren würden. Zusätzlich quälten ihn Zahnprobleme. Und dann hatten sich auch noch die Schwiegereltern Pringsheim angesagt. Das war auch keine große Freude.
Wie stand's denn dann um seine Haltung zum Krieg? Hat sich damals schon etwas verlagert?
Naja, er hatte ja 1914 ganz klar auf der Seite der Kriegsbefürworter gestanden und sich damit auch innerhalb der Familie ziemlich isoliert gegenüber dem demokratiefreundlichen Bruder Heinrich, gegenüber der pazifistischen und liberalen Schwiegermutter Pringsheim. Es war auch ein starkes Gefühl von Trotz, das hat er auch geäußert, das ihn veranlasst hat, dieses 600 Seiten Kriegshurra-Buch Betrachtungen eines Unpolitischen zu vollenden.
Gab es denn einen Auslöser für den Prozess des Umdenkens? Sie schildern, Frau Holzer, ja, dass Katja Mann sehr viel skeptischer war als Thomas Mann.
Katja Mann war nach Aussage ihres Sohnes Golo eine ganz rationale und kluge Frau, die natürlich wusste, dass ihr Mann ein Buch geschrieben hatte, das nun ganz klar gegen die Entwicklung der Zeit ging. Aber sie stand loyal an seiner Seite, wie sie das sein ganzes gemeinsame Leben lang gehalten hat. Das Umdenken in Thomas Mann geschah durch mehrere Faktoren. Erstens mal wusste er natürlich, dass er historisch falsch lag. Zweitens hatte er ein starkes Bedürfnis nach Ruhe, nach Sinnigkeit, nach Trost, muss man sagen. Und in diesem Sommer hat er all das für sich zu suchen versucht. Er hat mit seinem Hund Bauschan einen Helden seiner Erzählung Herr und Hund gefunden, auf den er sich konzentrieren konnte. Er ging spazieren, er ruderte. Er entdeckte vor allem die Vaterliebe neu. Er war selbst völlig überrascht, immerhin ja schon vierfacher Vater, wie stark ihn sein jüngstes Töchterchen Elisabeth, das Kindchen, angerührt hat. Die Natur spielte auch eine große Rolle. Diese Schönheit eines prachtvollen Sommers in Bayern. Er hat Adalbert Stifter gelesen und sich auch in dessen Naturschilderung sehr aufgehoben gefühlt. Und natürlich hat ihm das Schreiben geholfen.
Wie gestaltete sich denn dann das Verhältnis zu Heinrich? Gab es da auch schon so einen Schmerz oder das Gefühl, er müsse irgendetwas ändern?
Also in dieser Zeit ganz sicherlich nicht. Für Thomas Mann war Heinrich Mann mehr oder weniger ein Feindbild, an dem er sich auch gerade in diesem Kriegsbuch Betrachtungen abgearbeitet hat. Heinrich Mann ist da der Zivilisationsliterat, alles, wogegen Thomas Mann anschreibt, während er eben die Autorität des Obrigkeitsstaats zu verteidigen versucht und auch den Krieg und auch sehr chauvinistisch das Deutschtum verteidigt. Die Aussöhnung hat erst später stattgefunden, aber dass ihn das Zerwürfnis mit seinem geliebt gehassten Bruder, den er ja auch verehrt hat, stark mitgenommen hat, das kann man ja wohl auch aus den Tagebüchern ablesen. Immer wieder ist davon die Rede, dass Heinrich ihn im Traum verfolgt.
Neben Ernst Bertram war Katja Mann weiterhin seine große Stütze. Also diese Ehe mit Katja, der geborenen Katja Pringsheim, war auch die Voraussetzung vielleicht dafür, dass er nach und nach wieder weicher wurde. Können Sie uns dazu noch etwas erzählen, Frau Holzer?
Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass die Ehe zwischen Thomas und Katja Mann etwas sehr Besonderes gewesen sein muss, 50 Jahre lang im Gespräch. Und Katja Mann ist ganz sicherlich diejenige gewesen, die es Thomas Mann ermöglicht hat, überhaupt so ein Werk fabrizieren zu können. Sie hat für die Ruhe gesorgt, aber sie hat ihn auch geerdet, denn er war ja in seiner ganzen charakterlichen Anlage und auch durch seine homoerotischen Neigungen bisweilen auch ein Ungefestigter. Und dass sie es ihm möglich gemacht hat, ihm als Künstler sich im Bürgerlichen bergen zu dürfen, ohne zu verbürgerlichen, ein wunderschönes Wort von ihm, das war ihr großes Geschenk an ihn. Und das hat er sehr zu schätzen gewusst.
Hat sich denn Ihre Wahrnehmung von Thomas Mann und auch der Mann-Familie verändert durch die Arbeit an diesem Buch?
Ja, ich glaube, dass es ihm nicht gerecht wird, ihn als diesen narzisstischen, kalten Familienvater, als diesen ja verklemmten, homoerotisch orientierten Menschen zu interpretieren. Ich glaube, sein Werk ist dazu zu facettenreich und auch zu flamboyant und seine Persönlichkeit wohl auch und auch zu menschlich. Gerade weil er sich sehr gut auskannte damit, wie es ist, dass man sich schwer tut mit dem Leben, dass man Ängste hat, ein Außenseiter zu sein, anders als die anderen. Ich habe jetzt wahrgenommen, wie sehr ihn das beschäftigt und wie sehr er eigentlich auch thematisiert, wie fürchterlich das ist, am Rande der Gesellschaft zu stehen. Ja, dass er eigentlich in seinem Werk auch oft davon erzählt, was für ein Drama das ist, nicht alle Träume des Lebens erfüllt zu sehen, nicht alle Facetten seiner Persönlichkeit ausleben zu können. Das ist doch ein sehr universelles Lebensthema, von dem er erzählt. Und er versieht das mit etwas Großartigem, mit Humor. Die Tragik und die Komik im Leben, die so nebeneinander stehen, davon erzählt er. Und dieses Wissen macht sein Werk auch so tröstlich und so zeitlos. Das habe ich eigentlich neu entdeckt und auch in dieser kleinen Geschichte Herr und Hund, die eben nicht so leicht ist, wie sie daherkommt, weil er mit sehr viel Selbstironie auch von sich selbst erzählt, von seinem eigenen Scheitern als Hundeherr zum Beispiel. Da ist viel Empathie in diesem kleinen Buch.
Kerstin Holzer war das. Ihr Buch Thomas Mann macht Ferien, ein Sommer am See, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 208 Seiten, 22 Euro. In Forschung aktuell geht es heute um Exzellenzstrategien. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.